Vor einigen Monaten wurde ich von einem Geschäftsmann zum Mittagessen eingeladen und wir hatten viel Gesprächsstoff. Aber mittendrin kam wie aus heiterem Himmel die Frage: André, warum glaubst du eigentlich? Und das ist eine spannende Frage. Und das ist ja auch eine Frage, die ich mir selber nicht jeden Tag aufs Neue stelle, warum ich eigentlich glaube. Es ist eine recht grundlegende Frage. Aber wenn ich dir die Frage jetzt mal weiterleiten würde, wie würdest du sie beantworten? Warum glaubst du eigentlich? Ich musste mich mal kurz sammeln in dem Gespräch, habe kurz überlegt und habe ihm dann eine zweifache Antwort gegeben. Erster Grund, das Grab ist leer. Und der zweite Grund, ich erlebe den Auferstandenen in meinem Leben. Halleluja, kann man wirklich dazu sagen. Und es ist wirklich beides. Unser Glaube basiert zum einen wirklich auf einer historischen Tatsache außerhalb von uns. Vor den Toren Jerusalems gibt es ein leeres Grab. Hätte man das damals filmen können, hätte man ein Video dessen. Das Grab ist leer. Das ist das eine. Und das ist der Grund, warum unser Glaube wirklich fest ist. Es ist etwas außerhalb von uns. Es ist eine historische Tatsache. Und wenn Zweifel kommen, können wir immer wieder dahin zurückkommen. Es gibt ein leeres Grab, mit dem Jesus ein für alle Mal seinen Anspruch, den er vorher gestellt hat, nachträglich unter Beweis gestellt hat. Aber christlicher Glaube ist ja nicht nur ein Anerkennen von Fakten. Christlicher Glaube geht über das Anerkennen von Fakten hinaus und wird zu einer vertrauensvollen Beziehung zu dem Auferstandenen. Und heute in meiner Predigt geht es eher um den letzteren Punkt. Beide Dinge sind wichtig, die Tatsache der Auferstehung, aber dann auch meine persönliche Beziehung zum Auferstandenen. Im heutigen Bibeltext geht es um Beziehung. Es geht um die Beziehung zum Auferstandenen. Es geht gar nicht so sehr um den Bericht der Auferstehung, sondern um unsere Haltung zum Auferstandenen. Mein Predigtthema lautet Frühstück mit dem Auferstandenen. Frühstück mit dem Auferstandenen. Genau darum geht es in Johannes 21, die Verse 1 bis 23. Der erste von drei Punkten lautet Frühstück für Frustrierte, die Liebe des Auferstandenen. Ich lese uns mal die ersten drei Verse aus Johannes einmal vor. Nach diesem offenbarte Jesus sich wieder den Jüngern am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so: Simon Petrus und Thomas, genannt Zwilling, und Nathanael, der von Kana in Galiläa war, und die Söhne des Zebedäus und zwei andere von seinen Jüngern waren zusammen. Simon Petrus spricht zu ihnen: Ich gehe fischen. Sie sprechen zu ihm: Wir gehen mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot und in jener Nacht fingen sie nichts. Vers 1 beginnt eigentlich mit so etwas wie einer Überschrift. Das heißt, da wird dem Leser schon mal von vornherein angekündigt, Jesus wird sich seinen Jüngern offenbaren. Hier steht, er offenbarte sich wieder. Das heißt, Jesus ist bereits seinen Jüngern erschienen, genau genommen sogar schon zweimal. Aber von großer Freude ist bei den Jüngern erstaunlicherweise keine Spur. Das würden wir doch denken. Die sind dem Auferstandenen jetzt schon zweimal begegnet. Jetzt kann's losgehen. Fehlanzeige. Sieben Jünger sind zusammen. Und irgendwie auch schon nach der ersten Erscheinung, die Jünger hatten immer noch Angst. Der Auferstandene ist ihnen erschienen und sie haben sich danach immer noch eingeschlossen. Obwohl er sagte, Friede sei mit euch. Es war nicht direkt wieder alles gut, das müssen wir festhalten. Und gerade in unserem Text sehen wir irgendwie, Petrus hängt durch. Petrus ist resigniert und Petrus sagt, ich gehe fischen. Die sechs anderen, weil Petrus war so der Leiter der Truppe, sagen, gut, dann folgen wir dir, wir gehen mit. Jetzt müssen wir uns mal die Frage stellen, was passiert hier eigentlich? Petrus war ja Fischer, bevor Jesus ihn in die Nachfolge gerufen hat. Aber dann hat Jesus zu Petrus gesagt, von jetzt an sollst du Menschen fischen. Und man könnte ja meinen, nach der Auferstehung startet Petrus richtig durch. Nee, gar nicht. Also Petrus hängt irgendwie in der Luft, trotz Auferstehung. Und vielleicht geht es dir heute Morgen genauso. Vielleicht sagst du, wir haben Ostersonntag und wir haben es uns gerade lautstark zugerufen, wahrhaftig auferstanden. Und du sitzt heute vielleicht hier und hast eigentlich geistlich eher einen Durchhänger. Du versuchst dir irgendwie Freude anzusingen, aber sie kommt noch nicht so ganz. Das ist die Situation von Petrus. Wir müssen verstehen, für die Jünger ist mit der Kreuzigung Jesu eine Welt zusammengebrochen. Eine Welt. Sie hatten andere Vorstellungen von einem Messias. Sie haben gehofft, jetzt befreit er uns von den Römern, einen politischen Messias. Daran haben sie geglaubt. Und auch jetzt gerade die große Erweckung ist ausgeblieben. Die Bilder des Gekreuzigten sind immer noch so stark im Kopf und es sah so aus wie eine Niederlage. Und selbst obwohl der Auferstandene ihnen begegnet ist, geht es irgendwie nicht direkt so richtig weiter. Es scheint mir so, als wenn den Jüngern die Perspektive fehlt. Jesus ist ab und zu da, aber dann auch wieder weg. Nicht so wie früher, wo wir 3 Jahre lang mit ihm persönlich jeden Tag und Nacht zusammen waren. Und Petrus sagt, ich gehe fischen, so nach dem Motto, das kann ich wenigstens. Irgendwie muss das Leben ja weitergehen. Was bei Petrus noch hinzukommt, ist, er hat völlig versagt. Und das hängt ihm noch nach. Die Situation ist ja nicht wirklich geklärt. Petrus wollte der Fels in der Brandung sein. In Gethsemane war er der Einzige, der das Schwert gezückt hat. Er wollte wirklich kämpfen gegen schwer bewaffnete Soldaten. Er war derjenige, der Jesus gesagt hat, wenn alle dich verleugnen, wenn alle weggehen, ich bleibe bei dir. Auf mich kannst du zählen. Und dann, wir kennen die Geschichte. Dann, als es drauf ankam, hat Petrus völlig versagt. Gleich 3-mal hat er ihn verleugnet. Und ich glaube, das schwingt hier nach. Petrus ist frustriert. Petrus weiß nicht, wo er sich eigentlich gerade einordnen soll. Und den anderen geht es wahrscheinlich genauso, weil eigentlich haben sie alle Jesus im Stich gelassen. Petrus sagt, komm, lass uns fischen gehen. Und selbst das funktioniert nicht. Sie fangen nichts. Einfach nur frustrierend. Vielleicht kennst du eine solche Situation. Ich habe es gerade schon angedeutet. Der Herr ist auferstanden und du bist heute Morgen hier und bist eigentlich relativ frustriert oder zumindest resigniert. Vielleicht sitzt du heute mit so viel Schwermut hier und du kannst es die Tragweite der Auferstehung nicht ganz greifen, was das eigentlich bedeutet für dich. Vielleicht schaust du auch auf dein eigenes Versagen. Vielleicht wolltest du die Frau nach dem Herzen Gottes sein. Vielleicht hast du gesagt, Jesus, ich will für dich eifern. Ich will die Frau sein. Ich werde nie eine fragwürdige Beziehung eingehen. Ich werde als Jungfrau in die Ehe gehen. Ich werde es tun, Jesus. Ich will mich in der Gemeinde einsetzen. Jesus, ich werde für dich auf die Straße gehen. Ich will dir ganz treu sein. Und dann hast du sowas von versagt. Und dein Aufprall war hart. Jetzt sitzt du hier, bist immer zurückerinnert an dein Versagen und hast vielleicht angefangen, Lügen zu glauben. Weil du versagt hast, wird Jesus dich nie gebrauchen können und dich auch nie wieder annehmen. Vielleicht wolltest du der Mann nach dem Herzen Gottes sein, egal was die anderen für ein Christsein führen, ich gebe 100%. Ich bin der Mann an der Front. Christus ist mein Leben. Sterben ist mein Gewinn. Du wolltest der Mann sein, der den Unterschied macht in der Gesellschaft. Kein 0815 Christ sein, sondern ganz bei der Sache. Ganz. Du wolltest Menschen für Christus erreichen. Du wolltest auf die Straße gehen und warst da auch. Du wolltest Dinge bewegen. Du wolltest zu den Männern gehören, die nicht ihre Lieblingssünden im Verborgenen pflegen. Und dann versagst du. Vielleicht sogar ziemlich heftig, vielleicht immer wieder. Und du musst feststellen, dein Anspruch, den du hast und die Lebensrealität in deinem Alltag liegen so weit auseinander. Wenn dich das heute anspricht, wenn das deine Situation ist, ist diese Predigt für dich. Denn genau in dieser Situation war Petrus völlig versagt. So viel auf sich selbst gebaut und voll am Boden der Tatsachen angekommen. Die Frage ist, wie geht Jesus jetzt mit Versagern um? Das ist die entscheidende Frage. Wie geht der Auferstandene, der gerade den Tod besiegt hat, der eigentlich keinen Menschen braucht, weil er souverän ist und über allem ist und sich selbst genügt. Wie geht dieser souveräne Herr mit Versagern wie Petrus um? Vers 4. Als aber schon der frühe Morgen anbrach, stand Jesus am Ufer. Doch wussten die Jünger nicht, dass es Jesus war. Schaut mal, das Erste, was wir hier festhalten müssen, Jesus begegnet frustrierten Versagern. Das ist die gute Nachricht. Jesus hat nach wie vor einen Plan. Die Jünger erkennen ihn hier erstmal nicht. Ich habe mir die Frage gestellt, warum eigentlich nicht? Vermutlich, weil es sehr, sehr früh war, Morgengrauen. Sie sehen nur, da steht jemand am Ufer, aber sie selber sind ja auf dem See. Sie erkennen Jesus zunächst einmal nicht. Dann lesen wir weiter in den Versen 5 bis 8. Jesus spricht nun zu ihnen: Kinder, habt ihr wohl etwas zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus und ihr werdet finden. Da warfen sie es aus und konnten es vor der Menge der Fische nicht mehr ziehen. Da sagte jener Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus: Es ist der Herr. Simon Petrus nun, als er hörte, dass es der Herr sei, gürtete das Oberkleid um, denn er war nackt, und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen in dem Boot, denn sie waren nicht weit vom Land, sondern etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen nach. Schaut mal, die Liebe Jesu zu frustrierten Versagern zeigt sich hier schon in der Anrede. Wie spricht Jesus die rauen Männer an? Er sagt: Kinder. Wisst ihr, was das bedeutet? Er sieht sie mit den Augen seines himmlischen Vaters. Kinder. Er sieht nicht in erster Linie auf ihr Versagen, er sieht jetzt erstmal auf ihre Not. Sie haben nichts gefangen. Kinder, habt ihr wohl etwas zu essen? Ist interessant, das griechische Fragewort verlangt eine verneinende Antwort. Also Jesus weiß, dass sie nichts gefangen haben. Er sieht das ja. Er sieht ihre Not. Aber wisst ihr, was noch interessanter ist an dieser Stelle? Das ist das Bewegendste überhaupt. Wo begegnet Jesus ihnen? Am Ufer. Jetzt sagst du vielleicht, okay, was ist daran besonders? Wo ist Jesus zum allerersten Mal seinen Jüngern begegnet? Wo fing alles an damals? Am Ufer. Okay, schon mal festhalten. Jesus will hier ein Déjà-vu aufbauen. Déjà-vu bedeutet wortwörtlich übersetzt schon gesehen. Ein Déjà-vu beschreibt ein Gefühl, dass die gegenwärtige Situation, dass es sie schon mal in Vergangenheit gab. Und gerade hier die Verse in Johannes 21 erinnern uns an Lukas 5. In Lukas 5 begann die Beziehung zwischen Jesus und Petrus. Da sagte Jesus zu den Jüngern: Fahrt nochmal auf See und werft eure Netze aus. Und Petrus sagt: Wir haben die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Wir sind mit leeren Netzen da und tagsüber macht man das eigentlich nicht. Aber auf dein Wort will ich das Netz nochmal auswerfen. Viele von uns kennen die Geschichte. Sie fangen so viele Fische, dass die Netze reißen. Petrus fürchtet sich vor Jesus, denn er stellt fest, das ist kein normaler Mensch, der hier vor mir steht, und sagt: Geh von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Und Jesus sagt: Fürchte dich nicht. Von nun an wirst du Menschen fangen. Und wisst ihr, was mich an dieser Geschichte so bewegt? Jesus baut hier etwas auf, um deutlich zu machen: Wir fangen noch mal genau an dem Punkt an, wo es damals alles begann. Ich möchte die Intention Jesu mal anhand einer fiktiven Liebesgeschichte illustrieren. Ich nenne die beiden jetzt mal einfach Thomas und Sophie. Sophie arbeitet in einem Kölner Café. Sie ist Kellnerin. Thomas kommt ins Café und für ihn ist es Liebe auf den ersten Blick. Und er versucht irgendwie ins Gespräch zu kommen mit dieser Kellnerin. Und seine ersten Worte an Sophie sind die Worte: Hi, kennen wir uns? Daraus entsteht ein Gespräch, die beiden verstehen sich gut, daten ab und zu, gehen eine Liebesbeziehung an und heiraten. Sophie lässt alles stehen und liegen, sie lässt ihr altes Leben hinter sich und folgt Thomas nach München. Die beiden sind 3 Jahre verheiratet, aber dann begeht Sophie einen sehr, sehr schweren Fehler. Sie wird Thomas untreu. Und Thomas hat es geahnt, Thomas hat es ihr vorher gesagt, aber Sophie hat beteuert: Auch wenn alle anderen Frauen ihren Männern untreu werden, ich werde dir nie untreu werden. Ich bleib dir treu bis zum Tod. Und dann ist es passiert. Nicht nur einmal, Dreimal hat sie ihn betrogen. Es kommt zur Trennung. Sophie schämt sich so sehr, sie kann sich selbst nicht vergeben, ist total resigniert, zieht wieder zurück nach Köln und versucht ihr Leben irgendwie allein auf die Reihe zu bekommen. Und sie arbeitet wieder im Kölner Café von damals. Irgendwann, an einem Montagmorgen, steht Thomas plötzlich völlig unerwartet in der Tür und begrüßt sie mit einem Lächeln und den Worten: Hi, kennen wir uns? Ihr Lieben, es ist eine fiktive Geschichte, aber sie illustriert genau das, was hier gerade passiert. Petrus ist wieder fischen gegangen, nachdem er Jesus dreimal untreu geworden war. Er ist zurück in seinem alten Leben, er ist wieder im Fischerboot. Und Jesus steht wieder am Ufer. Er sagt nicht, hi, kennen wir uns? Aber sagt Petrus, es gibt einen Neuanfang. Es gibt einen Neuanfang. Petrus versteht das am Anfang noch nicht, diese ganze Geschichte mit den Fischen. Er bezieht das nicht direkt auf das erste Ereignis in Lukas 5. Es ist Johannes. Johannes, das ist nämlich der Jünger, von dem es im Johannesevangelium heißt, der Jünger, den Jesus liebt. Er versteht, Moment, was passiert hier eigentlich? Das hatten wir schon mal in Lukas 5. Und er sagt sofort, Petrus, es ist der Herr. Dann versteht Petrus es und Petrus lässt alles stehen und liegen, im wahrsten Sinne des Wortes, springt ins Wasser, weil er zu Jesus will. Lass mich dir heute Morgen etwas sagen. Wenn du frustriert bist über dein Versagen in deinem Leben, wenn du trauerst über die Sünde in deinem Leben, wenn du vielleicht angefangen hast, Lügen zu glauben, mit mir will Jesus nichts mehr zu tun haben, dann möchte ich dir heute sagen, Jesus möchte einen Neuanfang mit dir und er ist dir viel näher, als du vielleicht denkst. Der Weg von Jesus weg ist immer ein weiter Weg, der Weg zurück ist nie weit. Und diese Entscheidung darfst du heute in diesem Gottesdienst treffen, dass du einen Neuanfang mit dem Auferstandenen machst oder vielleicht einen ersten Anfang mit Jesus. Die Geschichte geht weiter in Vers 9. Als sie nun ans Land ausstiegen, sehen sie ein Kohlenfeuer liegen und Fisch darauf liegen und Brot. Jesus spricht zu ihnen, bringt her von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Da ging Simon Petrus hinauf und zog das Netz voller großer Fische, 153, auf das Land. Und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Jesus spricht zu ihnen, kommt her, frühstückt. Keiner aber von den Jüngern wagte ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Jesus kommt und nimmt das Brot und gibt es ihnen und ebenso den Fisch. Dies ist schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, nachdem er aus den Toten auferweckt worden war. Nachdem Petrus ans Ufer geschwommen ist, kommen auch irgendwann die anderen 6 an. Jetzt sind wieder alle 7 Jünger zusammen. Und wie empfängt Jesus diejenigen, die ihn im Stich gelassen haben? Wie empfängt er sie mit einem warmen Frühstück? Ihr Lieben, das ist Jesus. Das ist unser Herr. So gütig und sanft. Er sieht, er weiß, die haben die ganze Nacht gefischt, die haben nichts gefangen. 7 hungrige Mägen. Ich mache ihnen erstmal ein warmes Frühstück. Ehrlich gesagt, ich würde gerne wissen, wie dieses Frühstück geschmeckt hat. Also der Wein von Jesus war ziemlich gut. Ich glaube, das Frühstück wird in einer ähnlichen Qualitätsklasse gewesen sein. So empfängt er seine Jünger mit einem warmen Frühstück. Aber dann nimmt er auch noch die Fische, die die Jünger gefangen haben, insgesamt 153. Viele Ausleger stellen sich die Frage, was bedeutet die Zahl 153? Ich vermute mal, sie bedeutet einfach, dass es 153 Fische waren. Einfach 153. Sie haben gezählt, weil sie die danach verteilen wollten. Und Jesus lädt sie ein zum Frühstück. Ich liebe diese Worte von Jesus an frustrierte Versager. Kommt her, frühstückt. Das ist Jesus. Das ist der Auferstandene. Keiner aber von den Jüngern wagte, ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Irgendwie fast paradox. Eigentlich wissen sie, dass es Jesus ist, aber sie trauen sich nicht zu fragen, ob es Jesus ist. Also da sehen wir schon noch mal so ein leichtes Zögern vielleicht. Und dann heißt es aber, Jesus ermutigt sie zu frühstücken und dann heißt es ganz am Ende, dies ist schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, nachdem er aus den Toten auferweckt war. Schaut mal, Jesus offenbart sich hier als Auferstandener, nicht als irgendwer, als der Auferstandene, um den Glauben seiner Jünger zu stärken. Und das müssen wir uns mal vor Augen führen. Derjenige, der gerade den Tod besiegt hat, kümmert sich jetzt auch um die leiblichen Bedürfnisse seiner Jünger. Derjenige, der gerade erst die finsteren Mächte entwaffnet hat, der gerade erst die finsteren Mächte zur Schau gestellt hat, über sie triumphiert hat, derjenige, der der König aller Könige ist, der der Herr aller Herren ist, von dem es heißt, in seinem Namen werden sich irgendwann alle Knie beugen, er ist derjenige, der hier seine Knie beugt, um für die Jünger ein Frühstück zu machen. Ihr Lieben, das ist gewaltig. Das ist gewaltig. Vor der Kreuzigung hat Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen. Nach der Kreuzigung, nach der siegreichen Auferstehung, dient er ihnen immer noch. Das ist Jesus. Halleluja. So geht der Auferstandene mit Versagern um. Und deswegen möchte ich dir sagen, wenn du resigniert bist heute Morgen, wenn du dich wie ein Versager fühlst, wenn du vielleicht sogar schon wieder in dein altes Leben hineingegangen bist, dann sollst du wissen, der Auferstandene möchte dir heute begegnen. Er steht am Ufer und erwartet, dass du zu ihm kommst. Er wartet auf die Versager nicht mit einer Keule, nicht mit einem Kreuzverhör. Er wartet auf Versager mit einem Frühstück. Alles ist angerichtet für einen Neuanfang. Und Jesus ist deine einzige Hoffnung. Er hat deine Schuld am Kreuz getragen. Er hat für dich den Tod besiegt. Ostern steht für Hoffnung. Ostern steht für echte Freude. Ihr Lieben, die christliche Hoffnung ist doch nicht nur ein Dogma. Die christliche Hoffnung ist doch nicht nur eine abstrakte Idee. Die christliche Hoffnung ist eine Person. Und sie heißt Jesus. Jesus, der Auferstandene. Die christliche Hoffnung ist die Auferstehung, aber auch der Auferstandene selbst. Geh zurück zu ihm, wenn du dich von ihm entfernt hast. Vielleicht sagst du, André, das ist nicht meine Lebenssituation. Ich fühle mich nicht wie ein Versager, aber ich habe gerade so viele Nöte in meinem Leben. Weißt du, wie ermutigend ist doch dieser Text aber auch für dich? Schau mal, wenn sich der Auferstandene Jesus sogar darum kümmert, dass 7 hungrige Fische etwas zu essen bekommen, dann kümmert er sich doch auch erst recht um deine Nöte in deinem Leben. So ist Jesus. Deswegen möchte ich dir Mut machen. Der Auferstandene will und kann deinen Nöten begegnen. Vertraue ihm. Das Frühstück ist dann irgendwann vorbei und das Gespräch fokussiert sich jetzt stärker auf Petrus. Ich lese die Verse 15 bis 17. Fragen zur Klärung. Die Liebe zum Auferstandenen ist der nächste Punkt. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm: Weide meine Lämmer. Wieder spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm: Hüte meine Schafe. Er spricht zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und er sprach: Herr, du weißt alles. Du erkennst, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm: Weide meine Schafe. Bevor ich weiter auf diese Begebenheit eingehe, möchte ich einmal ganz kurz eine weit verbreitete Auslegung dieser Verse korrigieren oder zumindest relativieren. Viele Prediger weisen in Johannes 21 darauf hin, dass Jesus und Petrus jeweils verschiedene Verben für Liebe verwenden. Und das stimmt zunächst einmal. Ja, es gibt im griechischen Neuen Testament 2 ganz entscheidende Verben, um das Wort Liebe zu beschreiben. Einmal ist es das Verb agapao von Agape und dann ist es das Verb phileo. Ja? Daher kommt Philadelphia, Bruderliebe, also Liebe steckt in Philos drin. Also das ist der tatsächliche Textbefund. Jesus stellt bei seinen ersten Fragen die Frage mit Agapao und Petrus antwortet bei beiden Malen mit Phileo. Und beim dritten Mal fragt Jesus mit Phileo und Petrus antwortet mit Phileo. Das stimmt, das ist so der Text. Aber jetzt ist die Frage, was machen wir daraus? Und viele Ausleger oder einige sagen, okay, Agapao ist die stärkere Form von Liebe. Das beschreibt die göttliche Liebe. Phileo ist eher eine schwächere Form. Demnach fragt Jesus hier nach einer ganz starken Form von Liebe. Und Petrus kann das nicht erwidern, diese starke Form, sondern sagt nur Phileo, die schwächere Form. Und in der dritten Frage lässt sich Jesus auf das Niveau von Petrus runter und fragt nur noch Phileo. Das kann man gut predigen, so. Die Frage ist, ob der Text das meint. Tatsächlich werden Agapao und Phileo manchmal so verwendet, aber oft sind sie bedeutungsgleich. Ja, gerade von Gott, dem Vater, heißt es im Johannesevangelium, dass er seinen Sohn liebt, und da steht Phileo. Also nicht Agapao. Also auch Phileo kann göttliche Liebe sein und starke Liebe. Wiederum bedeutet Agapao nicht immer Gottes Liebe, göttliche Liebe, weil von Demas heißt es, das war ein Mitarbeiter von Paulus, da von ihm heißt es in 2. Timotheus 4, er hat mich verlassen und die Welt lieb gewonnen mit Agapao. Also man muss da aufpassen, dass man nicht zu viel Bedeutung da hineinlegt. Ich denke, dass diese beiden Wörter hier einfach aus stilistischen Gründen austauschbar verwendet werden. Warum sage ich das? Weil wir auch sonst ganz viel Austausch in diesem Text haben. Mal sind es die Schafe, mal sind es die Lämmer. Mal ist hier vom Hüten die Rede, mal ist vom Weiden die Rede. Und der Text möchte keine großen Bedeutungsunterschiede da machen. Deswegen denke ich, dass es hier einfach um Lieben geht und nicht um unterschiedliche Qualifikationen oder Qualitäten von Liebe. Aber jetzt schauen wir uns die Begebenheit noch mal genauer an. Also nach dem Frühstück, das Frühstück ist vorbei, da schaut Jesus plötzlich Petrus an und ich weiß nicht, wie es Petrus dabei ging, diese Blicke Jesu zu sehen, die er ja schon mal gesehen hat, nachdem er ihn verleugnet hat. Und Jesus sagt, Petrus, ich habe eine Frage. Ich habe eine Frage. Liebst du mich mehr als diese? Diese sind die anderen Jünger. Jesus fragt, liebst du mich mehr, als mich diese anderen Jünger lieben? Warum stellt Jesus diese Frage? Warum will er wissen, ob die Liebe von Petrus größer ist als die der anderen Jünger? Weil Petrus am lautstärksten getönt hat, wenn alle anderen dich verlassen, ich nicht. Und Jesus erdet Petrus hiermit ein Stück weit. Und Petrus kann nicht mehr sagen, ich liebe dich mehr als alle anderen. Er weiß, er ist ein Versager. Aber eins weiß Petrus immer noch, tief in seinem Herzen. Ach ja, ich liebe dich. Ich liebe dich. Nach kurzer Zeit fragt Jesus noch einmal dieselbe Frage. Petrus, hast du mich lieb? Und wisst ihr, was noch interessant ist? Er spricht ihn jedes Mal mit den Worten Simon, Sohn des Johannes an, nicht mit Petrus. Und das ist auch wichtig, denn so hat Jesus ihn nur beim allerersten Mal genannt. Wir haben hier das nächste Déjà-vu. Petrus, wir gehen ganz an den Anfang zurück. Es gibt einen Neustart für unsere Beziehung. Ich nenne dich jetzt so wie beim ersten Mal. Liebst du mich? Und Petrus sagt, ja, Herr, ich liebe dich. Und dann nach einiger Zeit fragt Jesus ein drittes Mal, Petrus, es gibt da noch was ich unbedingt von dir wissen muss. Liebst du mich? Und dann heißt es hier im Text, Petrus wird traurig. Und ich habe das lange so verstanden, dass Petrus traurig wird, einfach nur deswegen, weil Jesus nicht loslässt zu fragen, weil er ihm nicht glaubt. Aber der Text ist voller Déjà-vus. Wie oft hat Petrus Jesus verleugnet? Dreimal. Und genau an dem Punkt, wo Jesus plötzlich zum dritten Mal die Frage stellt, macht's bei Petrus Klick. Da war was. Übrigens, es gibt noch ein Déjà-vu. Wo hat Petrus Jesus verleugnet? Am Kohlenfeuer. Wo sitzen Sie gerade? Am Kohlenfeuer, Vers 9. Petrus, ich will von dir wissen, hast du mich lieb? Und Jesus ist nicht so, dass er das, was in der Vergangenheit war, einfach wegkehrt, so nach dem Motto, ich drücke bei Sünde ein Auge zu. Das macht Jesus nie. Aber die Art und Weise, wie er Petrus damit hineinnimmt in sein eigenes Versagen und letztendlich nur den Kern wissen will. Petrus, wenn wir das geklärt haben, ist alles geklärt. Meine einzige Frage an dich ist, liebst du mich? Und Petrus sagt, Ja, Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich liebe. Und dann sagt Jesus, weide meine Schafe. Und genau damit ist Petrus wieder voll hergestellt. Das ist das Erstaunliche bei unserem Gott. Egal wie tief wir gefallen sind, seine Gnade geht so weit, dass er uns wieder voll herstellen kann. Aber die Frage, liebst du mich, das ist die Frage, die der Auferstandene dir heute Morgen stellt. Jesus will eins von dir wissen, egal wie deine letzte Woche gelaufen ist. Jesus will das eine von dir wissen, liebst du mich? Ihr Lieben, das ist der Kern des Christseins. Es geht im Christsein um eine lebendige Beziehung zum Auferstandenen. Christsein bedeutet doch nicht einfach nur fromm zu sein und gewisse Überzeugungen zu haben, so konservativ sie auch sein mögen. Christsein bedeutet nicht einfach nur an Ostern und Weihnachten in den Gottesdienst zu gehen. Christsein bedeutet auch noch nicht einmal anderen Menschen zu dienen und Gutes zu tun. Christsein bedeutet, Jesus zu lieben, den Auferstandenen. In einer persönlichen Liebesbeziehung. Das ist Christsein. Und wir dürfen nicht Schwerpunkte setzen, die Jesus nicht setzt. Jesus will eins von dir heute wissen. Liebst du mich? Liebst du mich von ganzem Herzen? Woran erkennt man, dass man Jesus liebt? Einmal daran, dass du nicht nur etwas von ihm willst, sondern dass du ihn selber willst. Wisst ihr, Christsein bringt gewisse Vorteile mit sich, wenn wir nicht gerade in einer Verfolgungssituation stehen. Weil du Christ bist und hier vielleicht in der Gemeinde bist, hast du ganz viele soziale Kontakte. Gleich im Anschluss, wenn wir in die Cafeteria gehen, ist es schön, mit vielen Menschen Gemeinschaft zu haben. Und das ist ein Segen, den wir vom Herrn dankbar annehmen dürfen. Versteht mich nicht falsch. Das ist ein Segen. Wir haben immer einen bei uns. Wir sind nie allein. Weil wir Christen sind, können wir immer zu Gott beten. Er ist unser Gebetserhörer. Er hört uns, wenn wir zu ihm beten. Aber kann es sein, dass wir Christsein manchmal nur darauf reduzieren, dass wir etwas von Jesus wollen, dass wir die Segnungen wollen, aber nicht den Geber der Segnungen? John Piper bringt die Frage so wunderbar auf den Punkt. Er sagt, die entscheidende Frage für unsere Generation und für jede Generation ist diese. Wenn du in einen Himmel kommen könntest, ohne Krankheit, mit allen Freunden auf der Erde, die du je hattest, mit all deinen Leibgerichten, mit all deinen Hobbys und Freizeitaktivitäten, die dir jemals Spaß machten, mit all den natürlichen Schönheiten, die du jemals sahst, mit all den körperlichen Freuden, die du jemals schmecktest, ohne menschlichen Streit und irgendwelche Naturkatastrophen, wärst du zufrieden im Himmel, wenn Jesus nicht dort wäre? Ihr Lieben, das ist die Frage. Wenn du ja sagst, liebst du Jesus nicht. Wenn du sagst, Hauptsache Himmel, Hauptsache mir geht es gut, geht es dir nicht um Jesus. Die richtige Antwort wäre, Brot und Wasser im Himmel und Jesus, ich will in den Himmel. Paulus sagt, ich habe Lust, auf der Welt zu scheiden, um bei Jesus zu sein. Darum ging es ihm. Wenn du Jesus liebst, willst du nicht nur etwas von ihm, dann willst du ihn, ihn selber. Ein zweites Merkmal einer brennenden Liebe zu Jesus ist, du verbringst Zeit mit ihm. Schaut mal, was macht erste Liebe aus im Zwischenmenschlichen? Erste Liebe nimmt einiges auf sich, um mit der Person zusammen zu sein, die man liebt. Erste Liebe entscheidet sich manchmal für stundenlange Autofahrten, nur um sich kurz zu sehen. Erste Liebe kann lange wach bleiben, um noch viel zu telefonieren. Erste Liebe scheut kein Geld und keine Opfer, da fragt man nicht nach Geld, man liebt, oder? Erste Liebe ergreift jede Möglichkeit, um mit der Person zusammen zu sein, die man liebt. Wie viel bist du mit Jesus zusammen? Wie wichtig ist er dir? Oft ist uns eine halbe Stunde Schlaf lieber, als mit Jesus Zeit zu verbringen, oder? Wenn wir ehrlich sind. Unsere Liebe zu Jesus zeigt sich darin, dass wir Zeit mit ihm verbringen wollen. Und drittens, wenn du Jesus liebst, dann liebst du, was Jesus liebt und hasst, was Jesus hasst. Meine Frau und ich, wir haben vor 15 Jahren geheiratet. Und kurz vor unserer Hochzeit haben wir die Möbel ausgesucht für unsere erste gemeinsame Wohnung. Und wir waren in einem schwedischen Möbelgeschäft, um die Möbel zu kaufen. Und da habe ich festgestellt, meine Frau fand Möbel schön, die ich mir nie gekauft hätte. Unsere Geschmäcker waren so unterschiedlich. Wahrscheinlich hat der Herr mir damals ein Stück Weisheit gegeben, dass ich dann einfach die Entscheidung getroffen habe, wir kaufen das, was ihr gefällt. Happy wife, happy life. Und Das Interessante ist, aber heute haben wir komplett den gleichen Geschmack, was Möbel angeht. Und ich glaube, einige verheiratete Ehepaare werden das hier bestätigen können, in einer guten Ehe jedenfalls. Man lernt immer mehr, die Welt mit den Augen des Partners zu sehen. Man liebt immer mehr, was der Ehepartner liebt. Und man hasst immer mehr, was der Ehepartner hasst. Genauso ist es mit Jesus. Je mehr du Jesus liebst, je mehr du die Welt mit seinen Augen siehst, je mehr liebst du das, was Jesus liebt. Und je mehr hasst du das, was Jesus hasst. Und mein Gebet für mich und mein Gebet auch für dich ist, dass wir lernen, die Dinge immer mehr zu lieben, die Jesus liebt. Und dass wir lernen, Sünde immer mehr zu hassen. Ich bete immer wieder, Herr, bitte hilf mir, die Sünde in meinem Leben noch mehr zu hassen. Das wird sich darin zeigen, dass ich noch entschiedener werde. Wie können wir Sünde immer mehr hassen? Indem wir Jesus immer mehr lieben. Dann werden wir die Sünde immer mehr hassen. Jesus fragt dich heute, liebst du mich? Schaut mal, diese Frage können wir heute Morgen nicht im Kollektiv beantworten. Wir haben alle im Kollektiv gerufen, wahrhaftig auferstanden. Aber die Frage, ob du Jesus liebst, musst du heute persönlich beantworten. Und du kannst die heute persönlich beantworten. Ich werde dich am Ende der Predigt, während dem Lobpreisteil, hier einladen, nach vorne zu kommen. Und wenn du dich als Versager fühlst, aber heute Jesus neu sagen willst, Herr, ich liebe dich, dann kannst du während dem Lobpreisteil nach vorne kommen. Das möchte ich dir schon mal ankündigen. Vorher kommen wir aber zum letzten Punkt meiner Predigt. Nachdem Petrus dreimal gesagt hat, ich liebe dich, ist die Sache für Jesus wirklich abgehakt. Und jetzt gibt er Petrus ganz neu den Auftrag. Wir kommen zum dritten Punkt. Folge mir nach, der Ruf des Auferstandenen. Da heißt es in den Versen 18 und 19, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und hinbringen, wohin du nicht willst. Dies aber sagte er, um anzudeuten, mit welchem Tod er Gott verherrlichen sollte. Und als er dies gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Diese Verse spielen nicht mehr am Kohlenfeuer. Aus den nachfolgenden Versen sehen wir, das hier ist ein Spaziergang zwischen Jesus und Petrus allein. Sie gehen am Ufer entlang. Und auf diesem Weg sagt Jesus dem Petrus, du wirst für mich sterben. Dein Glaube, deine Liebe zu mir, die du gerade noch einmal neu ausgedrückt hast, wird dir alles kosten. Die Hände ausstrecken bedeutet, auch Petrus wird gekreuzigt werden. Und die historische Überlieferung sagt uns, dass Petrus tatsächlich für den Glauben gekreuzigt wurde, allerdings mit dem Kopf nach unten, weil er aus Respekt nicht so gekreuzigt werden wollte wie Jesus. Und Jesus kündigt ihm das hier an. Petrus, du hast doch gesagt, im Garten Gethsemane, ich bin bereit für dich in den Tod zu gehen. Weißt du was, Petrus, du wirst wirklich für mich in den Tod gehen. Ich sage dir das schon mal. Und erst danach, nachdem Jesus die Karten auf den Tisch gelegt hat, erst dann sagt er, folge mir nach. Weißt du, das ist das, was Jesus dir heute sagt. Wir wollen hier nicht den Eindruck erwecken, dass Christsein einfach ist. Wir wollen hier nicht den Eindruck erwecken, wenn du dich für ein Leben mit Jesus entscheidest, muss sich in deinem Leben nichts ändern. Jesus sagt, Nachfolge kostet alles. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich. Nachfolge bedeutet, Opfer zu bringen. Für Petrus bedeutet es den Tod. Nicht für jeden Nachfolger bedeutet es den Märtyrertod. Aber für uns alle bedeutet es den Tod für unser eigenes Ego. Für uns alle bedeutet Nachfolge den Tod für unsere eigenen Lebensvorstellungen, für unsere eigenen Wünsche, für unsere eigenen Träume. Jesus sagt, verleugne dich selbst. Leg alles auf dem Altar und folge mir nach, weil das, was du gewinnst, ist viel mehr, als du jemals verlieren konntest. Ich bin es wert. Petrus, du wirst für mich sterben, aber komm. Komm, folge mir nach. Es lohnt sich. Jesus ruft dich heute in die Nachfolge. Aber vielleicht machst du dir jetzt viele Gedanken. Was werden andere Menschen denken? Andere leben doch auch nicht so konsequent. Kann man nicht auch so ein bisschen Christentum-Light-Version leben? Vielleicht schaust du jetzt auf andere. Petrus lässt sich in diesem Moment ablenken. Ab Vers 20. Petrus wandte sich um. Er schaut jetzt nicht mehr auf Jesus. Er wandte sich um und sieht den Jüngern nachfolgen, den Jesus liebte, der sich auch bei dem Abendessen an seine Brust gelehnt und gesagt hatte, Herr, wer ist es, der dich überliefert? Als nun Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus: Herr, was soll aber dieser? Jesus spricht zu ihm: Wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Es ging nun dieses Wort hinaus unter die Brüder: Jener Jünger stirbt nicht. Aber Jesus sprach nicht zu ihm, dass er nicht sterbe, sondern: Wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Die beiden gehen am See spazieren, Jesus und Petrus, und da kommt Johannes hinterher. Das ist der Jünger, der hier beschrieben wird. Und Petrus hat gerade die Nachricht bekommen, er wird sterben für Jesus. Sein erster Gedanke ist: Betrifft das nur mich? Was ist mit den anderen? Haben die es leichter? Was ist mit dem? Und ich finde es so bemerkenswert, was Jesus hier sagt. Jesus sagt: Was geht's dich an? Du aber, folge du mir nach. Im Griechischen ist das hier sogar betont, das Du. Es geht wirklich um dich. Schau nicht auf die anderen, folge du mir nach. Vielleicht hast du angefangen, auf andere zu schauen, die ein viel, viel entspannteres Christsein leben. Und du fragst dich manchmal: Lohnt es sich, diese Opfer zu bringen für Jesus? Andere lassen es so bequem angehen. Weißt du, was Jesus sagt dir heute? Schau nicht auf die anderen, folge du mir nach. Vielleicht stellst du die Frage: Was werden die anderen denken, wenn ich gleich zum Kreuz gehen sollte, hier nach vorne, um Jesus neu zu sagen, ich will für dich leben? Was werden die anderen denken? Jesus sagt: Was geht's dich an? Folge du mir nach. Vielleicht ist es heute für dich dran, einen ersten Anfang mit Jesus zu machen. Vielleicht ist dir der Auferstandene heute begegnet in deinem Herzen, indem er dir nochmal so deutlich wie vielleicht nie zuvor gesagt hat: Ich bin für dich ans Kreuz gegangen. Deine Sünden trennen dich von mir, aber ich habe sie getragen. Ich bin dein Retter und du kannst das im Glauben annehmen. Ich bin für dich gestorben, ich bin für dich auferstanden, ich habe mein Blut für dich gelassen, ich habe mein Leib für dich dahingegeben. Und wenn du das erkannt hast, Jesus hat es für dich getan, dann lade ich dich ein, heute zum ersten Mal dein Vertrauen auf Jesus zu setzen. Das kannst du auch am Platz machen, aber du darfst das auch gerne hier vorne machen, indem du nach vorne kommst. Vielleicht musst du ganz ehrlich sagen, deine Liebe zum Herrn ist erkaltet. Du liebst Jesus nicht wirklich, wenn du ganz ehrlich bist. Aber du willst ihm das heute neu sagen: Jesus, du weißt, ich will mit dir leben, ich liebe dich. Dann darfst du auch nach vorne kommen. Vielleicht hast du deinen Glauben noch nicht in der Taufe bezeugt. Nachfolge beinhaltet, sich taufen zu lassen. Damit beginnt Nachfolge eigentlich. Und vielleicht ist das für dich der Punkt, wo Jesus dir deutlich gemacht hat: mach ganze Sache. Wir wollen jetzt drei Lieder gemeinsam singen. Und ich lade dich ein, wenn du möchtest, kannst du nach vorne kommen und für dich einfach persönlich beten. Ich werde auch da stehen. Wenn du ein Gebet wünschst, kannst du gerne zu uns kommen. Lass uns dazu aufstehen.